Potential Unleashed – warum es die kleinen Schritte so in sich haben. Regina Reitinger, hypnosystemischer Business Coach, und Axel Schwarz, Apotheker und Mediator, sprechen darüber, wie du dich mit kleinen Veränderungen auf den Weg zu mehr Zufriedenheit machen kannst, ohne dabei dein ganzes Leben umzukrempeln. Mit alltagstauglichen Tipps und einer Prise Selbstironie nehmen sie dich mit auf ihre Reise zwischen Beruf und Privatleben.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Potential Unleashed, warum es die kleinen Schritte so in sich haben. Mein Name ist Axel Schwarz und zusammen mit Regina Reitinger begrüße ich Sie heute. Frau Reitinger, ja, Sie können es wahrscheinlich schon wieder ahnen, ja, was jetzt auf Sie zukommt, aber was waren denn so die kleinen Schritte bei Ihnen in der letzten Zeit, um die sich das ganze Thema dreht?
Sie sagen, ich werde es ahnen. Hallo, Herr Schwarz, erstmal. Und Sie denken, ich habe auch was vorbereitet, nicht wahr?
Natürlich.
ja, leider nicht so ganz, aber doch. Kleiner Schritt sicher war oder ist jetzt gerade bei mir, die Tage werden jetzt wieder so ein bisschen kürzer, dass ich einfach mehr Zeit in der Natur verbringe, dass ich schaue, dass ich irgendwie Sonnenlicht abkriege und so ein bisschen immer wieder so diese Ruhemomente einbaue. Das sind so kleine Schritte, nichts Neues, aber stetig. Also ich muss mir das immer mal wieder auf den Zettel holen. Wie ist denn bei Ihnen?
Tatsächlich habe ich jetzt die letzten zwei Wochenenden mir gedacht, okay, es steht eigentlich nicht viel auf der Agenda. Aber am Ende des Wochenends war es dann irgendwie so, dass durch Familie und hier noch und dann Mathe-Schulaufgabe und so weiter, am Ende nicht so wirklich viel Zeit für mich selber rumgekommen ist dabei. Zeit für mich selber, um einfach sich mal auch mit Sachen zu beschäftigen, ja, die einfach mal ihren Raum brauchen. Ob das jetzt mal ein Buch ist, das man jetzt nicht so während drei Kinder um einen rum sind lesen kann, ob es vielleicht einfach auch mal der Moment der Langeweile ist, der dann auch wieder den ein oder anderen Gedankengang, vielleicht auch das ein oder andere Gefühl in einem aufkommen lässt, und ob das jetzt in der Brust ist, im Kopf, im Bauch, im Herz. Und das war mir nur wichtig, und deswegen komme ich tatsächlich jetzt auch wieder zum Thema Kalender und denke mir, okay, ich muss mir einfach Zeiten einplanen oder ich möchte mir einfach Zeiten einplanen, die da diesen Themen auch einen Raum geben.
Ja, jetzt muss ich es so sagen. Ich war am Wochenende wieder in meiner, jetzt bin ich ja in den letzten Zügen meiner CAS-Ausbildung zur Traumatherapeutin, und ja, also mit all den Fällen und all den Themen, die wir da natürlich auch im Zuge der Ausbildung besprechen, ist es natürlich schon auch immer so eine Sensibilisierung, gerade was Sie eben auch sagen, und die eigenen Ruhemomente, also so in dieser Kombination, schon immer wieder was in den Vordergrund dadurch rückt, wie man eigentlich so seine Zeit tatsächlich verbringt, wie Sie schon sagen. Und in dem Zusammenhang, welchen Wert wir dem Zeitvertreib, den wir gerade machen, zuschreiben. Also ich habe das ja ganz häufig auch im Coaching, dass Menschen denken, jede Minute muss absolut mit irgendwas Sinnvollem gefüllt sein, ansonsten ist es Zeitverschwendung. Und da kommen wir dem heutigen Thema schon recht nah. Also wenn es darum geht, also welche Prägungen haben wir mitbekommen und wie bewerten wir uns selbst und die Dinge, die wir tun, und die Welt, in der wir uns bewegen. Prägungen sind Dinge, die wir nicht beeinflussen konnten und die wir auch nicht beeinflusst haben, weil das einfach in einer sehr, sehr frühen Zeit, wir sprechen da von der präverbalen Phase, also von 0 bis 3, erlebt haben. Und wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass sich da bei einem Baby, bei einem Kind sehr, sehr viel Synapsen bilden. Und je nach Beanspruchung diese Synapsen dann sich eben manifestieren oder eben sich auflösen und dann erstmal so in der Form erstmal gar nicht mehr existieren im Gehirn. Also damit hat sich dann schon so eine Daten- und Synapsenautobahn gebildet. Und wenn diese Prägungen noch schwerwiegender werden und tatsächlich Verletzungen darstellen, dann reden wir von Entwicklungstraumata, transgenerationalen Traumata. Und wenn das dann eben zu einem massiveren Verhalten oder Verletzungen von der Außenwelt kommt, dann sprechen wir dann tatsächlich schon von Traumatisierung im Sinne von, dass wir auf eine Art und Weise verletzt wurden, die wir in der Form nicht mehr für uns integrieren konnten und darauf keine adäquate Reaktion in der Zeit, wo es uns geschehen ist, abrufen konnten.
Danke für die Überleitung, Frau Reitinger, hin zum wirklich ja sehr wichtigen, sehr interessanten aus meiner Sicht, aber auch sehr sensiblen Thema, nämlich die traumatischen Erfahrungen übergeleitet haben. Vielen herzlichen Dank.
Genau. Sie wollten mich fragen, was genau traumatische Erfahrungen sind, richtig?
Das ist mal das, glaube ich, allererste und ganz Wichtigste, dass wir hier mal klären, es geht um was für Begrifflichkeiten und was steckt eigentlich hinter dem Begriff Trauma?
Also im klassischen Sinn sagt man, Trauma ist eine normale Reaktion auf ein außergewöhnliches Erlebnis. Es ist eine Reaktion unseres Geistes in Form einer Abwehr oder Verkapselung, um etwas in der Form nicht mehr wiedererleben zu müssen in einer psychischen Art, also in einer psychischen Art und Weise. Also Trauma ist eine psychische Verletzung, die entsteht, wenn wir also extrem bedrohliche oder belastende Situationen haben, also eine Monotrauma zum Beispiel, wenn es um einen Unfall geht oder eben was einmalig passiert oder ein Banküberfall oder ein Raubüberfall auf der Straße, oder? Das kann dann eben zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Das heißt, wir haben eine Traumafolgestörung eines Ereignisses, das wir in der Form nicht integrieren konnten in unser normales Verständnis von uns selbst und der Welt. Wenn wir von so frühkindlichen Traumatisierungen sprechen, dann sind es meistens keine einmaligen Erlebnisse, sondern es ist ein Cluster. Es ist etwas über eine gewisse Zeit entstanden, das eine Verletzung im Kind entstehen hat lassen und aus dem heraus dann wiederum Verhaltensweisen entstanden sind, die das spätere Erleben beeinträchtigt. Ja, so könnte man das jetzt mal ein bisschen theoretisch erklären.
Ja, vielen Dank schon mal. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier Klarheit auch für unsere Hörerinnen und Hörer schaffen. In der Vorbereitung auf die Folge habe ich dann auch von traumatischen Reaktionen, die über verschiedene Generationen hinweg sogar übertragen werden, oder da müssen Sie mir vielleicht helfen, dass ich das richtige Verb finde, aber übernommen werden. Und das hat mich dann doch auch mit einigen Fragezeichen hinterlassen. Aber das scheint, also das, was ich jedenfalls gelesen habe, ist das ein Punkt, der immer wieder vorkommt.
Genau, also die transgenerationalen Traumata oder auch in der Epigenetik nachweisbar, ist noch ein recht junges Feld, muss man sagen. Also das heißt nicht, dass es Traumatisierungen nicht schon vorher auch gegeben hat, ja. Aber in der Literatur sieht man auch, wie lang wir gebraucht haben, auch in der Psychoanalyse, um das Thema Trauma tatsächlich ernst zu nehmen. Also selbst wenn man das anschaut, nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch nach dem Ersten Weltkrieg auch schon, ne? Also als Menschen total traumatisiert wieder zurückkamen, hat man eigentlich mit dem Krankheitsbild Trauma nichts anfangen können. Man hat denen halt irgendwas dann zugeschrieben, sind dann irgendwie hysterisch oder halt anders bezeichnet worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir das Thema auch hatten mit Holocaust-Überlebenden und Opfern von diesen Übergriffen, aber eben auch Opfern beziehungsweise Kindern von Tätern, also all diese Thematik mit Opfer- und Täterdynamik damals in der Zeit, hat man über die Traumatisierung in der Psychoanalyse wenig gewusst, beziehungsweise hat es wenig berücksichtigt. Und heute in der Nachschau wissen wir aber natürlich, ja, also dass diese Traumatisierungen in der DNA ihre Spuren hinterlassen haben und dass diese DNA-nachweisbaren Traumata, also Methylierungen, Demethylierungen der DNA, über mindestens 6 bis 7 Generationen, wahrscheinlich sogar mehr, aber so viel Zeit ist noch nicht ins Land gegangen, auf jeden Fall nachweisbar sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben auf der DNA-Ebene eine Veränderung, die wir auch natürlich bei körperlichen, genetisch vererbbaren Krankheiten haben. Wir haben das genauso in der DNA, was diese Erlebnisse, die ein Vorfahr erlebt hat, kann man das nachweisen, weil sich die DNA dadurch verändert hat. So, und das ist erstmal so etwas, was wir mitbekommen. Und dann haben wir eben die Aktivierung. Das heißt, wie dann eben mit einem umgegangen wird, im Kindheitsalter, also das Umfeld, in dem wir dann groß werden oder wir auch später uns befinden, ist letztendlich dann auch die Aktivierungsschaltzentrale. Ja? Also das heißt, durch das Verhalten dann werden dann diese DNA-Stränge eben aktiviert. Das heißt, es wird ein Muster mitgegeben, das darauf wartet, aktiviert zu werden. Und wenn das geschieht, haben wir sozusagen diese transgenerationale, sichtbare Weitergabe von etwas, also was der Mensch dann erlebt oder in sich fühlt, was er gar nicht erlebt hat. Ja? Und also sozusagen Angstzustände entwickeln kann zum Beispiel, die aus seinem Leben heraus gar nicht entstehen konnten, weil er diese Situationen gar nicht hatte. Aber diese Angst hat sein Großvater zum Beispiel oder die Großmutter erlebt und die hat es durch diese nicht verarbeitete Erfahrung in ihrer DNA abgespeichert, auf ihren Sohn übertragen oder die Tochter und das wiederum ist dann eben auf den Enkel sozusagen übertragen worden. Und in der Regel ist der traumatisierende Erziehende, der traumatisierte Erziehende, so muss ich sagen, in seinem Verhalten meistens eben so geprägt, dass er diese DNA dann eben, also diesen DNA-Strang dann eben auch aktiviert durch das Verhalten. Und somit geht es dann eben immer weiter.
Wow, okay. Vielen Dank für diese Erklärung, Frau Reitinger. Aber das ist ja wirklich auch gut, dass es da, zwar wenn es auch erst eine junge Disziplin ist, da jetzt natürlich dann auch Augenmerk drauf geworfen wird, weil es ja wirklich dann auch wieder Erklärung für einiges geben kann.
Es gibt sogar Erklärung für sehr, sehr vieles. Gerade die Traumabrille aufzusetzen, wenn wir auf unsere Gesellschaft schauen, hilft schon enorm zu verstehen, wie schwer wir als Gesellschaft eigentlich traumatisiert sind. Ich weiß, es ist jetzt ein nicht so leichtes Thema, aber wenn wir alleine anschauen, wie viel Eltern ihren Kindern nach wie vor Gewalt antun, dann wissen wir auch aus den behandelnden Fällen und aus den Statistiken, dass diese Eltern in der Regel eben auch traumatisiert wurden. Und da reden wir eben über Kindesmisshandlungen, Missbrauch und viele, viele Dinge, die einfach die Kinderseele wieder aufs Neue verletzen und diese Traumatisierungen weitergegeben werden. Und von Kriegen, Kriegsgebieten und all diese Dinge. Also es findet permanent Traumatisierung statt und es ist bis heute noch nicht wirklich adäquat angekommen, in der Psychologie diese Traumatisierungen auch entsprechend zu diagnostizieren und dann entsprechend auch zu behandeln. Also vielfach wird eine Traumatisierung oder Traumafolgestörungen, so wie man sie eigentlich korrekt nennt, mit Depressionen oder mit anderen Krankheiten sozusagen diagnostiziert und wird dann entsprechend auch nicht richtig behandelt. Das ist die Realität, wo wir uns gerade noch befinden.
Aber sind dann, um das Thema dann vielleicht auch noch abzuschließen, um noch zu anderen Punkten zu kommen in unserem Podcast, aus meiner Sicht heraus vielleicht ein bisschen naiv eine positive Entwicklung, dass zum Beispiel Krankheitsbilder wie eine posttraumatische Belastungsstörung, die ja wirklich, wie Sie auch gerade ausgeführt haben, leider praktisch täglich stattfindet, dann aber doch als Krankheitsbild wahrgenommen und dann auch in der Gesellschaft eine Anerkennung findet, wenn vielleicht noch nicht in dem Maße, aber ja, aus meiner Sicht mehr Raum bekommt oder jedenfalls den Raum bekommt, den es sollte.
Also die PTBS ist ja schon länger als Krankheitsbild im ICD und jetzt in dem neuen ICD-11, die aber noch nicht vollständig übersetzt ist, gibt es dann eben auch die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt eben das, wo sich eben diese überlagernden Ereignisse über einen längeren Zeitraum erstreckt haben, dargestellt. Also das heißt, da passiert schon was, absolut, in der Diagnostik und auch in den Therapieformen, definitiv. Das heißt aber nicht, dass die Traumatisierungen und die Traumafolgestörungen dementsprechend weniger werden. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall.
Okay. Diese traumatischen Erlebnisse, Frau Reitinger, haben ja auch wirklich stets einen Einfluss auf den ganzen Körper. Wir haben uns jetzt am Anfang viel häufig das Wort Psyche sehr, sehr häufig, aber letztendlich ist ja der ganze Körper von diesem Trauma betroffen.
Ja, also da gibt es auch unterschiedliche Schulen, aber auch hier ist es erstmal so, Traumafolgestörung, kann man auch sagen, ist eine Stressfolgestörung. Also Trauma versetzt den Körper und den Geist immer in Stress. Und wie gerade gesagt, Folgestörung eben deswegen, weil das Ereignis nicht gut integriert werden konnte. Das heißt, es löst auch dauerhaft Stress aus. Das heißt, man ist tendenziell schneller auch in den sogenannten Hyperarousal. Das heißt, man geht in den Überstress. Und Stress ist immer, wir haben es ja schon in vorherigen Folgen gehabt, immer auch ein Alterungsprozess, der dadurch verschnellert wird oder vorangetrieben wird im Körper. Und es ist auch sozusagen von vielen Krankheiten, die folgen, so eine Grundlage. Also ein gestresster Körper hat eine schlechtere Immunabwehr, ein gestresster Körper hat schlechteren Schlaf und dementsprechend werden auch schlechtere Entscheidungen getroffen, die sowohl den Lifestyle, aber eben auch die ganze Lebenssituation betreffen können. Das heißt, ein gestresster Mensch, der die Trigger nicht geheilt hat, also wo viele Triggermomente sind, die auch relativ leicht zu aktivieren sind, ist eigentlich immer so, als würde man so auf einer Kiste sitzen, ne, wo drin ganz, ganz viel Flöhe sind und die haben alle wahnsinnig viel Kraft und die wollen immer diesen Deckel hochdrücken und man sitzt da drauf und versucht es halt mit aller Macht irgendwie unten zu halten. Und jetzt können Sie sich allein von dem Bild schon vorstellen, das ich jetzt gerade so zeichne, wie viel Energie das alleine kostet. Und dann haben wir ja noch Alltag und andere Themen und Zeug, ja, was wir ja noch bewältigen müssen. Das heißt, wir sind da in einem Zustand, der eigentlich immer irgendwie alert ist. Und man weiß aber eigentlich gar nicht, warum. Oftmals weiß man es gar nicht.
Und das sorgt natürlich dann eben auch für die Auswirkungen auf den Körper. Auch wenn man es gar nicht weiß und man gar keine Lösung raussieht aus dieser Situation.
Naja, also wie gerade schon gesagt, das Ganze bleibt nicht somatisch unbemerkt. Also wir merken das körperlich und wir merken es aber mental. Man fühlt sich einfach irgendwie fremd. Man würde sich nicht dazu gehörig fühlen. Man ist irgendwie ja permanent unter Druck, unter Stress und kann sich es aber eigentlich so nicht erklären, weil muss zum Beispiel in der Kindheit gar nicht irgendwie was explizit Schlimmes irgendwie vorgefallen sein. Und dennoch reicht es, wenn man über längere Zeit sich allein gefühlt hat in seiner Familie, wenn es emotionale Vernachlässigung gab, jetzt nicht, weil die Eltern irgendwelche Monster waren oder irgendwie einen nicht beachtet haben, sondern einfach, die waren halt beschäftigt und haben halt Kinder, gerade jetzt eben auch so, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber so in meiner Generation waren halt viele, viele Dinge noch sehr viel wichtiger oder mussten dann halt eben erledigt werden, als dass man eben sehr viel Zeit mit den Kindern irgendwie verbracht hat. Und ich weiß nicht, wer sich da noch gut zurückversetzen kann von unseren Hörerinnen und Hörern, aber wer sich so ein bisschen zurückbesinnt und so das Gefühl hat, man war so alleine, man war sehr viel auf sich allein gestellt, hatte das Gefühl, viel auch sogar selber schon entscheiden zu müssen oder sich viel um kleinere Geschwister zu kümmern und hat sich damit überfordert gefühlt. Das können alles solche Dinge sein, die einem später das Gefühl vielleicht vermitteln, man müsse alles alleine machen, man müsse alles selbst entscheiden, man könne sich auf niemanden verlassen. Wenn es dazu vielleicht noch irgendwie eine Bindungsstörung gibt, also dass man die Mutter irgendwie nicht ständig greifbar hatte oder man da sozusagen keine sichere Bindung aufbauen konnte, dann haben wir da eben noch die Bindungsthematik, was meistens eben auch damit einhergeht. Trauma ist immer auch eine Bindungsstörung. Also wie wir in unseren Beziehungen sozusagen aufgestellt sind, wie langlebig unsere Beziehungen sind und so weiter. Das sind alles eigentlich so Indizien, die darauf hinweisen, dass es schon, sage jetzt mal, sehr massive Prägungen gab oder eben das eine Folge von transgenerationalen Traumatisierungen eben ist, also eine Traumafolgestörung von länger erlebten Umständen, die jetzt in dem Sinne keine einmalige massive Sache sind, sondern eben ein Cluster von einem bestimmten Verhalten, in dem man eben aufgewachsen ist.
Dann interessiert mich natürlich schon, Frau Reitinger, wie unterstützen Sie denn dann Ihre Klientinnen und Klienten dabei, das Trauma anzugehen oder zu verarbeiten, wobei das natürlich auch wieder ein sehr großer Begriff ist?
Wissen Sie, es geht darum, wir haben ja sozusagen jetzt in der Fachsprache, wir haben so ein implizites Gehirn, in dem wir, das können wir nicht benennen, was da abgespeichert ist. Das ist eben, sind diese Dinge, die so in den ersten drei Lebensjahren stattgefunden haben. Also das heißt, das spüre ich eigentlich eher in somatischen Zuständen oder in Gefühlen und Emotionen. Ich kann die aber nicht benennen. Und im hypnosystemischen Coaching und mit dem Hintergrundwissen als traumasensitiv Arbeitende geht es mir darum, dass dieses im impliziten Gedächtnis, was ja ständig mir Informationen zusendet, die ich aber nicht einordnen kann und die ich auch nicht benennen kann, ins explizite Gedächtnis zu transformieren, indem sie eben benennbar werden und veränderbar. Das heißt, in meinen Sitzungen erarbeite ich mit meinen Klienten die Themen heraus oder arbeite die heraus, die sie bisher eigentlich nur wahrgenommen haben, in Form von Gefühlen oder eben so Anweisungen, die wir dann im Kopf haben, so mach das nicht oder nee, halt dich da mal zurück oder also ne, so, das kennt vielleicht der eine oder andere oder sie kennen es auch bei sich. Und das erarbeiten wir so ganz in kleinen Schritten heraus, machen das auch sichtbar in der systemischen Aufstellung, wo wir es veränderbar machen. Und in dem Moment, wo wir das geschafft haben, ein implizites, nicht benennbares Gefühl oder Zustand in den expliziten Bereich des Gehirns, in dem man es benennen kann, in dem man es sichtbar machen kann und damit veränderbar machen kann, also mit diesem Transfer sozusagen vom impliziten in den expliziten Bereich des Gehirns, haben wir eine Integration von etwas geschafft, was dann an Wirkung im Sinne von es hält mich zurück oder es begrenzt mich oder es gibt mir ein schlechtes Selbstwertgefühl, verändert haben.
Also die Veränderung findet sozusagen aus was wenig Greifbarem in etwas Formulierbares um. Es ist da und durchläuft dann sozusagen dank Ihrer Hilfe den Weg, dass ich es dann auch benennen kann, um dann weitere Schritte machen zu können.
Und die weiteren Schritte sind dann Alternativen. Also wenn ich es benennen kann, wenn ich jetzt sage, ja, ich kann jetzt benennen, der Hintergrund meines Handelns ist, ich bin schlecht. Dann geht es erstmal darum, das Ganze mal zu formulieren, wie hört sich das an, wenn es genau das Gegenteil ist. Also ich bin gut. So, aber das glaube ich ja in dem Moment noch nicht, ja, weil ich habe noch keine Beweise dafür, weil ich habe ja ganz viele Beweise mein Leben lang ja mir selber geschaffen, dass ich schlecht bin. Und was wir tun dann, ist eben, wir fangen an, alternative Handlungen zu entwickeln, die eben mir diesen Ich-bin-gut-Glauben in Form von Handlungen überhaupt ermöglichen. Weil sonst ist es ja, als würde ich mich selber belügen, ja, das macht ja keinen Sinn. Erst durch die Handlung von dem, was ich eigentlich möchte oder was ich erreichen möchte, mit dem fange ich an, dann Realitäten zu schaffen. Ja, also wenn die Handlung aussähe von ich bin gut, wenn die Handlung dazu aussähe, ganz banal jetzt, ich bewerbe mich in einer anderen Firma, was vorher mein anderer Glaubenssatz mir nicht ermöglicht hat, weil ich ja dachte, ich bin schlecht, brauche ich gar nicht versuchen, bla bla bla, dann gehe ich sozusagen mit diesem Ziel, ich bin gut, und der Zielsatz dazu oder das Handeln dazu lautet, ich bewerbe mich strukturiert in die entsprechenden Firmen, wo ich mich gut vorbereite, wo ich eben auch im Coaching das entsprechende Vorgehen trainiere. Dann werde ich entsprechend eine positive Resonanz bekommen. Und als Bestätigung habe ich dann den Arbeitsvertrag eines Tages unterschrieben. Und dann habe ich dieses positive Selbstgefühl der Handlungsfähigkeit. Also ich kann etwas ändern. Das ist ganz entscheidend. Ja? Weil das Traumagedächtnis lässt mich ja denken, ich bin weiterhin in der ohnmächtigen Position, in der ich war, als ich 3 war oder 0 oder 2. Ja? So. Und jetzt bin ich aber, keine Ahnung, 45. Und jetzt zeige ich mir selber durch diese Veränderung in meinem Gedächtnis und durch dieses strukturierte Handeln, dass das ja gar nicht stimmt. Dass ich heute 45 bin und etwas verändern kann. Und das ist einmal die Integration von etwas und zweitens die Veränderung und drittens die Etablierung eines neuen, anderen Ichs, eines anderen Selbstwerts und dementsprechend eben auch eine andere Wirkung nach außen auch. Ne?
Ja, Ein Transfer, wie Sie gesagt haben. Und ja, ich bin gerade ganz fast schon sprachlos, weil das natürlich wirklich ein Prozess ist, aus etwas zu kommen. Ich kann das nicht oder ich bin schlecht, hin über einen alternativ geschaffenen Punkt, eine Bewerbung, wie Sie es gerade genannt haben, dann dazu zu kommen, zu sehen, ah, ich bin gut und ich kann das verändern und ich bin dann vielleicht auch ein neues Ich. Und das dann natürlich auch noch auf andere Bereiche in meinem Leben auszubreiten, nicht bloß in dem Thema Job das dann zu lassen, sondern auch im Thema Familie, Freunde, ja, Verhältnis zu mir selber, oder?
Ja, und da wird es dann spannend. Also ich habe jetzt eben gerade das mit dem Job genannt und Sie haben es gerade schon richtig gesagt, das geht meistens noch ganz gut, weil eben Trauma auch eben in der Regel eben das Thema Beziehungen in sich trägt, weil da in der Regel die Störung auch drin ist. Also Traumafolgestörung ist eigentlich auch eine Beziehungsstörung. Ja? Und wenn wir daran arbeiten, dann kommen wir so richtig tief in der Regel mit diesen Glaubenssätzen über mich selbst. Glaubenssatz könnte sein, ich bin nicht liebenswert, entstanden aus, meine Eltern waren immer beschäftigt, ich bin irgendwie mitgelaufen, und habe dann als Kind schon irgendwelche Kompensationsmuster dafür entwickelt, aber vor allem habe ich eben diesen, und wurde dann auch erfolgreich und all sowas, ja. Aber dieses Glauben über mich, ich wäre nicht liebenswert, habe ich schön immer wieder wiederholt in den Beziehungen, die man dann vielleicht anfängt, die dann relativ schnell wieder enden oder die in irgendeiner Form toxische Dynamiken haben. Das kommt meistens dazu. So, und da geht es dann eben darum, erstmal zu verstehen, dass die Beziehungen, die man da versucht hat aufzubauen und die Menschen, mit denen man da in Beziehung war, nicht das Problem sind, sondern die Anteile in mir, die eben diese Verletzungen in sich tragen und noch im kompensatorischen Schema, also sprich im Kompensieren sind, statt dass sie eben schon integriert oder geheilt werden. Und das ist ein sehr transformierender Prozess, nehmen wir das Wort nochmal, weil es einen halt wirklich in der Tiefe bewegt und berührt, und es geht sehr, sehr tief und in der Kinderarbeit, das wird ja jetzt heutzutage rauf und runter irgendwie genudelt, aber im Endeffekt ist es einfach auch nur ein Teil von einer sehr tiefen Traumakonfrontation, also sprich, was ist mir geschehen als Kind? Das ist kein so ein easy Spaziergang-Ding, vor allem je nachdem, was halt geschehen ist. Das heißt, das sollte man nicht einfach ohne Begleitung irgendwie machen, weil das kann durchaus sehr verstörend nochmal auch wirken. Und dann geht es halt wirklich darum, diese Verletzungen für sich mit den Methodiken, die ich da eben mit an die Hand gebe und auch mit meinen Klienten eben ermache, die zu heilen, um dann über die eigene Heilung die Beziehungsthematik zu heilen und dementsprechend die Möglichkeit, sich zu geben, andere Menschen anzuziehen, andere Beziehungsdynamiken zu ermöglichen oder eben für toxische Dynamiken nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Also weil ich dieses Trauma die Traumakompensation nicht mehr brauche. Also sprich diese Wiederholung vom immer wieder dem gleichen Muster. Das braucht es dann nicht mehr.
Ohne gute Begleitung dieser Prozesse funktioniert ja gar nichts. Also das
Nein.
haben wir ja schon auch das andere Mal schon festgestellt, aber hier bei den Beispielen wird es einem ja nochmal wesentlich deutlicher. Mir ist jetzt vorher im Kopf nochmal gekommen, das Beispiel, das ich natürlich in der Apotheke immer wieder erlebe, wenn Menschen dann eben Medikamente bekommen, die eben in diesem Themenkreis dann aktiv sind und helfen sollen. Das tun sie hoffentlich in den meisten Fällen auch und je nach Bekanntheit ist es dann eben so, dass ich dann immer nachfrage und sage, ist denn da denn auch eine Gesprächstherapie mit dabei? Ist denn da auch eine Betreuung für Sie dabei? Nee, dazu habe ich nichts bekommen. Nee, da wurde nichts dazu gesagt. Und das ist der Punkt, der mich dann immer so ein bisschen, ich sage es jetzt mal, traurig macht, weil das eigentlich nicht nur im Beipackzettel steht, sondern das eigentlich auch in jedem dieser Wirkstoffe einhergeht, dass dann eine vermeintliche Hilfe ist, dass es zwar vordergründig dann hilft, aber letztendlich keine nachhaltige Veränderung herbeibringt. Und das ist leider nochmal ein Beispiel aus der Praxis der Apotheke, die aber im Endeffekt jetzt hier hineinspielt, weil viele Patienten von Ihnen oder Klienten kommen natürlich auch mit einer Medikation zu Ihnen, denke ich.
Ja, also das mit der Medikation ist wirklich so eine Sache. Man muss da sehr genau aufschauen, was die Menschen von wem auch verschrieben bekommen haben. Ich verschreibe ja keine Medikamente, ich stelle ja keine Diagnosen. Jedoch können Medikamente genau, also bestimmte Medikamente genauso wie Alkohol oder Drogen, die Traumatherapie oder die Traumabehandlung komplett aushebeln, weil wir damit einfach, weil einfach der Mensch sich betäubt oder betäubt wird in den Zentren, die wir bräuchten im Gehirn, um sozusagen dorthin zu kommen. Es gibt andere Medikamente, die stabilisierend wirken, je nach Traumatisierungsgrad, auch dann notwendig sind, um an den Themen dann überhaupt arbeiten zu können. Mit so schweren Fällen arbeite ich tendenziell nicht. Also bei mir geht es, wie gesagt, um transgenerationale Traumata, die eher die Schwierigkeit darin liegt, die ausfindig zu machen und die herauszuarbeiten. Und deswegen also sind die Fälle da eher nicht so akut, wie jetzt das vielleicht im klinischen Umfeld ist. Allerdings sprechen Sie noch einen anderen Punkt an. Allgemein, also dass man sich von seinem Verhalten her nochmal anschauen kann. Wenn man dazu neigt, dass man gerne, wenn man einen schlechten Tag hatte oder so, gefühlt zum Alkohol neigt oder dazu neigt, vielleicht nochmal eine Portion mehr zu essen oder dazu neigt, ja, Themen einfach auszuweichen oder Gespräche, die irgendwie tiefer gehen, die nicht führen will, dann könnte man da bei sich schon mal schauen, wo man da versucht, sich zu betäuben oder zu flüchten vor etwas, was einen da vielleicht tiefer berühren würde. Und viele haben diese Angst vor sich, vor der Zeit mit sich allein, vor einem Leerlauf, weil da meistens eben auch Themen hochkommen, die es wert wären anzuschauen. Aber es ist alleine kein Spaß und sollte man vielleicht auch alleine nicht machen, je nachdem. Und da würde ich einfach empfehlen, statt immer irgendwie die halbe Flasche Wein trinken zu müssen am Abend, dann vielleicht eher vielleicht mal zu schauen, dass man da jemanden findet, mit dem man da zusammenarbeiten kann. Und Sie sprechen es gerade an mit der Therapie. Also es ist halt die Frage, welche Therapie? Ist es wirklich eine Traumatherapie? Das wäre halt dann die Frage. Und vielleicht auch sich die Frage zu stellen, ob man nicht ein paar Euros in die Hand nimmt und sich selber einen Coach, ich weiß, es gibt davon nicht so viele, ich bin nicht so jemand, der auf dieser Ebene arbeitet, den man allerdings dann selber bezahlen muss. Aber ganz ehrlich, dieses Geld, glaube ich, ist extrem gut investiert, um einen anderen Lifestyle, einen anderen Zugang für sich selber zu erreichen. Also ich glaube, das sollte man sich auch im Sinne der Selbstfürsorge überlegen, wo man da bereit ist, auch in die eigene mentale Gesundheit, aber eben auch in die eigene körperliche Gesundheit zu investieren. Ich habe es gerade schon angerissen, Stress ist ein absolut erosiv, also ist einfach sehr abbauend, wirkend, und dieser chronische Stress ist einfach extrem ungünstig. Und wir haben eben auch so Elemente in der Traumatherapie, wie jetzt zum Beispiel das EMDR, das Eye Movement Desensitization and Reprocessing, hatte ich jetzt gerade erst am Wochenende da wieder mit zu tun, arbeitet so ein bisschen wie das hypnosystemische Coaching. Also wir gehen da eben, versuchen eben auch hier die Dinge aus dem impliziten Gedächtnis ins explizite Gedächtnis rüberzuholen und damit dann aufzulösen bzw. zu integrieren. Also da gibt es einfach heutzutage schon ein paar Möglichkeiten. Man sollte einfach schauen, dass man das Ganze ganzheitlich betrachtet angeht und auch mit einem Therapeuten, einem Coach, der in der Richtung arbeitet, das entsprechend so in der Form angeht. Und wieder etwas, es ist nicht so, dass ich etwas, das ich irgendwie 45 Jahre mit mir herumgetragen habe, innerhalb von 2 Wochen wegkriege. Und wegkriegen tun wir sowieso nicht, das ist eine Illusion, sondern wir integrieren es und wir lassen bestimmte Dinge los und ersetzen es durch was anderes. Aber das dauert seine Zeit und das sollte man sich halt auch schon wert sein.
Das ist ein definitiv wahrer Punkt. Wichtig, denke ich, eben sind eben die von Ihnen angesprochenen Momente, in denen man sie überhaupt dem Körper, dem Geist den Raum gibt, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, um dann eben auch in Selbstfürsorge zu kommen und sich dann auch mit Hilfe von außen aus dem bisherigen Lifestyle, wie Sie es genannt haben, hin zu einem dann vielleicht sogar auch neuen Leben zu kommen. Und das ist natürlich was, worüber wir alle, jeder sein eigenes Päckchen dabei hat.
Ja, wir alle träumen ja von einem unbeschwerten, gelassenen, finanziell unabhängigen und gesunden Leben. Mhm. Ja, die Frage ist immer, wo das herkommen soll.
Von allein, habe ich gedacht.
Ja, genau, eines Tages wache ich auf und dann fällt es vom Himmel herab. Nein, also wenn ich es heute so nicht erlebe, aber es mir wünsche, dann hat es ja dafür irgendeinen Grund. Und dem lohnt es sich, auf die Spur zu gehen.
Sehr große Schritte, die wir heute formuliert haben. Ich fand es super interessant, Frau Reitinger. Vielen Dank für die Einblicke da in die Möglichkeiten von Traumatherapie. Was ist Trauma überhaupt und welche Wege tun sich da auf? Fand ich super interessant. Ich denke, es war auch für unsere Hörerinnen und Hörer was mit dabei. Heute vielleicht weniger die ganz kleinen Schritte, sondern die Schritte hin zum Großen. Aber wirklich sehr, sehr interessant. Vielen herzlichen Dank.
Gerne, Herr Schwarz. Es hört sich nach großen Schritten an, aber im Endeffekt sind alle unsere Schritte klein. Wir können einfach nur viel erreichen. Das ist vielleicht der Unterschied. Und wir haben vielleicht heute schon das gemerkt, das ist ein Thema, wofür ich extrem brenne. Und was mich auch selber persönlich sehr toucht, weil ich einfach in meiner Arbeit als hypnosystemischer Coach erst die letzten Jahre auch verstanden habe, wie sehr wir hier auf dieser Ebene von Traumatisierung arbeiten. Ich habe das früher selber immer so gedacht, Trauma ist irgendwas, was von außen wie so ein Meteoriteneinschlag kommt und dann muss ich das ja festgestellt haben, dass das halt nicht so ist. Das hat mich selber sehr fasziniert, auch in meiner eigenen Biologie und Historie, also da auf die Spurensuche zu gehen, wo bestimmte Dinge herkommen. Zum Beispiel auch Autoimmunerkrankungen und solche Dinge. Das ist ganz viel mit der Epigenetik und frühen Traumatisierungen auch in Vorgängergenerationen zu tun. Und das ist ein hochspannendes Thema, auch mit der Neurobiologie, wo ich mich sehr damit beschäftige. Also es hat mich extrem angetouched und tut es heute noch. Deswegen bin ich auch noch mal auf meine alten Tage hier in die Fortbildung gegangen. Und das wird auch nicht die letzte sein, um das einfach auch meinen Klienten mitgeben zu können und ihnen damit auch eine Hilfe sein und eine Stütze sein zu können auf diesem Weg.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dankeschön nochmal. Danke auch natürlich an alle, die uns heute zugehört haben. Wir hoffen, dass diese Episode hilfreich war und dementsprechend gilt es natürlich auch weiterhin achtsam zu bleiben und sich um sich selbst zu kümmern.
Vielen Dank, Herr Schwarz.
Alles Gute, Frau Reitinger.
Ihnen auch. Bis dann.